den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Wir bedanken uns bei Merle Schwark für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Was Romeo und Julia für die englische, Dante und Beatrice für die italienische und Penelope und Odysseus für die griechische, das wohl sind Lotte und Werther für die deutsche Literatur, ihr berühmtestes Liebespaar. In seinem den Leiden des männlichen Protagonisten gewidmeten Briefroman verarbeitete der junge Johann Wolfgang Goethe bekanntlich nicht nur seine eigene platonisch gebliebene Liebe zu der bereits anderweitig verlobten Charlotte Buff, sondern auch den Suizid seines liebeskranken Freundes Karl Wilhelm Jerusalem, die sich beide im Jahre 1922 zum 150. Mal jährten. Die Stadt Wetzlar, Ort der biografischen wie der literarischen Handlung, ließ sich dieses Jubiläum genauso wenig entgehen wie die Berliner Morgenpost, die eigens anreiste und in ihrer Ausgabe vom 15. Juni von den Originalschauplätzen berichtete. Diesem Lokaltermin angeschlossen hat sich für uns Frank Riede.
Goethe-Lotte-Jubiläum in Wetzlar von Moritz Müller. Zwischen der mehr als gemächlich dahinfließenden Lahn und einem bewaldeten Bergrücken, deutsch Herrenberg genannt, drängen sich in engen, steil aufsteigenden Straßen und Gässchen, zwischen stillen, lauschigen Gärten, die altersgrauen, wie von der Last der Erinnerungen gebeugten Fachwerkhäuser der alten Stadt Wetzlar um den weithin das Stadtbild beherrschenden gotischen Dom. Hier oben weht noch ein Hauch längst vergangener Tage, während unten im Tale die neue Zeit aus gewaltigen Schornsteinen dampft und die verschlafene Romantik des Gewesenen mit schrillen Fabriksirenen aufweckt. Oben stolzes, verfallendes Alter, unten drängendes, lärmendes Leben rastloser Arbeit. So ist diese Stadt ein steinernes Sinnbild Deutschlands selbst, seiner Vergangenheit und Zukunft. Dies ist die Stadt, auf deren holprigem Pflaster vor genau 150 Jahren die Postkutsche hielt, die aus dem nahegelegenen Frankfurt den jungen Dichter und neugebackenen Doktor der Rechte, Johann Wolfgang Goethe, gebracht hatte, damit er sich allhier beim Reichskammergericht seine ersten juristischen Sporen verdiene. Es darf niemanden verwundern, dass der junge Dichter, der ohne sonderliche Neigung mehr auf den Wunsch seines gestrengen Herrn Vaters in Leipzig die Rechtsgelehrsamkeit studiert hatte, ohne große Begeisterung den Boden einer Stadt betrat, die damals sozusagen eine einzige muffige Aktenstube war. In dieser freien Reichsstadt nämlich hatte das Reichskammergericht seinen Sitz, eine Art obersten Gerichtshofes in dem damaligen Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. In den Präsidenten und Räten dieser alten Körperschaft personifizierte sich zwar die feinste Blüte damaliger Rechtsgelehrsamkeit, aber auch ein alles Maß und Ziel übersteigender Amtsschimmel. Und damit eine Langsamkeit und ein verstaubter Schlendrian um des Verfahrens, die die Rechtssuchenden oft zur Verzweiflung trieben. Prozesse dehnten sich oft über mehrere Menschenalter aus und in den Archiven des Reichskammergerichts ruhten zu jener Zeit an die 20.000 unerledigter Rechtsfälle. Die jungen Praktikanten, Referendarien und Assessoren dieses ehrwürdigen Gerichtshofes, die oft mit eben damals auftauchenden starken Zweifeln an der Alleinseligmachung des römischen Rechts nach Wetzlar gekommen waren, sahen sich zumeist rettungslos in dem unendlichen Aktenstaub versinken und fühlten schnell ihren Ehrgeiz erlahmen. Bald wandten sie sich, wie der junge Goethe, nach kurzem Anlauf zu fruchtbringender juristischer Tätigkeit, ihren persönlichen Neigungen zu, die zumeist ganz außerhalb ihrer amtlichen Tätigkeit lagen. Ihre schwärmerischen Naturen verloren sich an die schönen Dinge des Lebens, an die Liebe und die Kunst, an Natur und Gefühl, und es ist leicht zu verstehen, dass der junge Goethe, gesegnet mit den schönsten Gaben des Körpers und des Geistes, bald den Mittelpunkt eines Kreises junger Leute bildete, die sein Genie bewunderten und ihn als Menschen liebten. Sie waren beileibe nicht alle jugendliche Stürmer und Dränger wie ihr genialer Freund, vielmehr durchaus ehrenhafte junge Männer von Verstand, Erziehung und Bildung, aus guter Familie und einer freundlichen Zukunft gewiss. Einer dieser jungen Freunde war Kammergerichtssekretär Johann Christian Kästner, ein redlicher, feinfühlender junger Mann, der Verlobte des Fräulein Charlotte Buff, der zweitältesten Tochter des deutschen Ordensamtmanns Buff, in dessen gastliches Haus der junge Dichter bald Einlass fand. Dieses Haus, dem man seither den Namen Lotte-Haus gegeben hat, steht noch, wenngleich dem langsamen, kaum aufzuhaltenden Verfall preisgegeben, in unveränderter Gestalt an seiner alten Stelle am Eingang des deutschen Ordenshofes. Dort, wo sich das kurze, schmerzliche Liebesidyll des Dichters abspielte, hat man ein kleines Museum eingerichtet. Bilder und Schattenrisse aus jener Zeit hängen an den Wänden. In der Ecke steht ein Spinett, zu dessen zirpenden Klängen vor 150 Jahren zärtliche und gefühlvolle Lieder gesungen worden sein mögen. Und in Vitrinen liegen vergilbte Bücher über die Werther-Lotte-Tragödie, in der das Erlebnis des Dichters sich in seltsamer Weise mit dem Schicksal eines anderen Liebenden verband, um beide durch die schöpferische Kraft der Fantasie zu einem einzigen der Ewigkeit gehörenden Kunstwerk zu gestalten. In diesen kleinen, bescheidenen Zimmern, voll alten Hausrats, entstand die Idee zu den Leiden des jungen Werther. Hier formte sich an dem lebenden Modell der Amtsmannstochter Lotte, des Hausmütterchens in der kinderreichen, mutterlosen Familie, die wunderbar liebe und rührende Gestalt jenes deutschen Mädchens, die uns Goethes einzige Menschenschilderung geschenkt hat. Goethe liebte Lotte, aber sie war die Braut seines Freundes und er beschied sich mit ihrer Freundschaft, die in inniger Herzlichkeit noch viele Jahre dauerte. Er hat bei Lottes Hochzeit im Jahre darauf dem Brautpaare die Ringe geschenkt und Lotte schenkte ihm ihren Hochzeitsstrauß. Stand Goethe der schönen Mädchengestalt seiner Jugenddichtung persönlich so nahe, so war dies gegenüber dem jungen Manne, der ihm als Modell zu seinem Werther diente, nicht der Fall. Dieser junge Mann war der braunschweigische Gesandtschaftssekretär Karl Wilhelm Jerusalem, ein einsamer, unglücklicher Sonderling, dem offenbar unheilbare Melancholie schließlich die Pistole in die Hand gedrückt hatte, mit der er eines Nachts sich vor seinem Schreibtisch erschoss. Auch das Haus, in dem jener Schuss fiel, steht noch, und über eine finstere, wackelige Treppe gelangt der Besucher des Jerusalemhauses in jene zwei Zimmer des zweiten Stocks, die pietätvoll im damaligen Zustande bewahrt worden sind. Auch hier ein kleines Museum mit Bildern und Schattenrissen einer kleinen Porzellangruppe, ein Liebespaar in schwärmerischer Unterhaltung darstellend, ein Spinett und altes Gestühle, am Fenster aber der einfache Schreibsekretär, darauf aufgeschlagen, Lessings Emilia Galotti. Und daneben die Pistole und das Pulverhorn, daraus sie ihre tödliche Ladung empfing. Aus den Familienbildern und Schattenrissen der Familie Jerusalem und einer hellblonden Locke, sorgfältig mit einem vergilbten Bändchen umwunden, können wir uns einigermaßen, nehmen wir die Schilderung aus Werther hinzu, ein Bild dieses vornehmen, unglücklichen jungen Mannes wieder erstehen lassen. Ein feines, durchgeistigtes, von hellblonden Locken umrahmtes Gesicht, das wohl nur selten durch ein Lächeln erhellt wurde. Man sah ihn meist in einem hellblauen Frack mit gelben Aufschlägen, fast immer allein auf einsamen Spaziergängen die Gesellschaft fliehend. Von Natur aus zu selbstquälerischer Grübelei geneigt, fühlte er sich durch seine geisttötende amtliche Beschäftigung doppelt unglücklich. Der braunschweigische Gesandte, dem er untergeben war, quälte ihn überdies, da er den Einsamen für hochmütig hielt, dadurch, dass er ihm die dümmsten und entwürdigendsten Arbeiten übertrug und ihn überdies bei seinem Hofe anschwärzte und verleumdete. Dazu kamen noch vorübergehende Geldverlegenheiten und verschmähte Liebe, die er für die Frau eines anderen Gesandten fühlte oder zu fühlen sich einbildete. Als sie ihn zurückwies, lieh er sich vom Kästner, dem Verlobten Lottes, unter dem Vorgeben, eine Reise unternehmen zu wollen, eine Pistole und erschoss sich in der Nacht zum 30. Oktober 1772. Ein so großes Aufsehen diese Tat in seinen Tagen in Wetzlar und wohl auch in einem etwas weiteren Kreise erregt haben mochte, sie wäre längst vergessen, wenn nicht Goethe dieses Einzelschicksal mit all dem Reichtum seiner eigenen dichterischen Erfindung umkleidet und mit seiner eigenen Liebe zu Lotte untrennbar verbunden hätte. Trotzdem haben die Wetzlarer recht, ihr Goethe-Lotte-Jubiläum in diesen Tagen zu feiern. Sie bekunden damit nur den Stolz darüber, dass es ihrer alten Stadt vergönnt war, dem größten deutschen Dichter die Anregung zu einem seiner schönsten Werke im Frühling seines unvergleichlichen Lebens gegeben zu haben.
Das war's. Warum gabst du uns die tiefen Blicke, unsere Vergangenheit ahnungsvoll zu schauen, unserem Wissen, unserem Erdenglücke, wehend selig nimmer hinzutrauen? Darum gabst du, Newsletter, uns die Gefühle, uns einander im Archiv zu sehen, um durch all das Artikelgewühle unser Wahrverhältnis auszuspähen. Vorabanmeldung für unseren Newsletter über aufdentaggenau@postio.de. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.